Und Freunde, wie konnte Paulus das nur so formulieren, habe ich mich gefragt. 12 Verse in unseren heutigen Bibeln, aber im griechischen Urtext ein Satz, ohne Punkt und Komma. Eins durch. Da Schneisen zu schlagen und Sinnabschnitte zu erkennen, äußerst schwierig. Wir haben es ja probiert in der Lesung eben, dass wir gesagt haben, wir teilen das mal auf. Wie konnte Paulus nur diesen Satz formulieren? Ein einziger Satz, ohne Punkt und Komma. Theologen sagen, das ist hoffentlich die Ausnahme. Aber vielleicht liegt es daran, dass es eine Ausnahmesituation ist, in der Paulus das formuliert. Er ist so gepackt und begeistert von Gott, dass er gleich im Urtext im ersten Vers dreimal vom Segen spricht und mit dem Lob am Ende noch endet. Er ist so begeistert von Gott, dass er fast atemlos ist und diesen atemberaubenden Satz formuliert. Dabei gibt es kaum sachliche Aussagen da drin. Es ist keine Folge eines logischen Denkprozesses, wo er argumentiert, wie er es sonst in seinen Briefen an anderen Stellen tut, sondern das sind eher spontan formulierte Gedanken über die Gaben und Wunder, die Gott uns bereitet. Im Griechischen oder in der Theologie gibt es dafür einen Fachbegriff, das heißt Eulogie. Eulogie, das heißt, das sind ganz wichtige, gute Worte. Eu steht immer für das Gute und Logos, Logie, die Worte. Also ein großes Lob. Gute Worte. Und gute Argumente für den Lobpreis Gottes, die in diesen Worten enthalten sind. Ich möchte mal einige Argumente nennen. In der Gemeinde spielt ja der Lobpreis eine wichtige Rolle. Wir erleben das speziell im Bereich der Musik. Das ist eine Form des Lobpreises, aber auch wenn wir miteinander beten, wenn wir Bibel lesen, wenn wir auch eine Gemeindefreizeit erleben, wie am vergangenen Wochenende in Raps und Attaja, das ist Lobpreis Gottes. Und es gibt gute Argumente, Gott zu loben. Ein Argument ist, Gott erwählt. Das steckt hier im Text drin. Gott erwählt. Wir leben in einer Zeit, wo es den Supermarkt der Religionen gibt. Der Dalai Lama ist gerade auf Tournee gewesen. In Österreich wurde gefeiert wie ein Popstar. Viele sind hingegangen, haben richtig viel Geld bezahlt, um den Dalai Lama live zu erleben. So 150 bis 200 Euro kostete so eine Karte, um den Dalai Lama mal zu erfahren und zu erleben. Religionsfreiheit macht das möglich. Es ist auch möglich, dass in Österreich jemand vom Christentum, vielleicht auch vom traditionellen Christentum, zum Islam übertritt. Das ist möglich. Oder es gibt Leute, die Buddhisten werden, die sagen, das ist so uns angemessen. Es gibt auch Leute, die Esoteriker werden, die sagen, das ist so unsere Glaubensrichtung. Es gibt manche seltsame Sekten auch. Und da, wo man alles zusammenrührt, kommt dann Synkretismus heraus. Es gibt Leute, die glauben an Steine und Kraftfelder. Es gibt die Behauptung, das Labyrinth am Schloss Schönbrunn sei ja ursprünglich vom Zen-Gedanken her entstanden. Etwas geschichtslos, diese Argumentation. Es ist sogar möglich, dass auch Menschen zum Judentum übertreten. Das ist möglich. Wir haben eine Religionsfreiheit, eine große Auswahlmöglichkeit. Ein Supermarkt der Religionen. Und wer sich nicht entscheiden kann, der mixt eben aus allem etwas und baut sich sein eigenes Modell. Dass Menschen sich also für eine Religion entscheiden oder für Gott entscheiden, ist eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube, dass jeder Mensch so seinen Gott hat. Das, was sein Leben bestimmt. Bis dahin, dass Geld oder auch Arbeit zum Götzen werden können. Wenn die Arbeit das Leben rundum bestimmt, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt, das hat etwas Göttliches, was das Leben beherrscht. Für uns ist das klar und selbstverständlich, dass Menschen sich für Gott entscheiden. Und wir laden auch immer wieder zu Entscheidungen ein. Wir laden dazu ein, vertraue dein Leben Gott an. Sag Ja zum Ja Gottes. Oder lass dich taufen auf das Bekenntnis deines Glaubens, weil diese Entscheidung niemand anders für dich treffen kann. Bleib Christ, werde Christ. Und da wählen und entscheiden wir. Das eigentliche Wunder, von dem Paulus hier spricht, ist ein anderes. Er spricht davon, dass Gott es ist, der erwählt. Gott erwählt. Und das ist für Paulus, der sich ja bestens auskannte, der ja vom Judentum her kam, der Christ wurde, der Christus begegnet ist, der einer der exzellentesten Theologen seiner Zeit war, der sagt, Gott ist es, der erwählt. Und es ist so unfassbar, dass es in diesem Lobpreis Gottes mündet. Gott erwählt. Ist das ein gutes Argument für den Lobpreis Gottes? Denn Erwählung hat ja immer etwas mit Prädestination zu tun. Dieses Fremdwort, was dann teilweise wie ein Ungeheuer erscheint. Was ist, wenn jemand prädestiniert ist, wenn jemand vorherbestimmt ist? Ist alles in unserem Leben vorherbestimmt? Können wir keine eigenen Entscheidungen mehr treffen? Gibt es Menschen, die tatsächlich vorherbestimmt sind zur Seligkeit und zur Verdammnis? Und dann fragen sich Menschen, bin ich eigentlich erwählt? Oder kann ich das verlieren? Oder bin ich auch nicht erwählt? Das eine kann zum Hochmut führen, ich bin erwählt, mir kann eh nichts passieren, ich bin von vornherein auf der sicheren Seite. Und das andere kann Angst machen, bin ich erwählt? Oder was ist da mit dem aus meiner Familie, der nicht glaubt? Mir fällt auf, wenn Gott erwählt, hat er nur eins im Sinn, Heil und Rettung. Gott erwählt zu Heil und Rettung. Und das nicht als bloße Reaktion auf irgendeine Störung im Laufe der Schöpfung, sondern Gott erwählt von vornherein, weil er Menschen liebt und nicht möchte, dass irgendein Mensch auf dieser Erde verloren geht. Gott liebt den Menschen, mich und euch. Bevor wir diese Liebe überhaupt erwidern können, hat Gott das schon entschieden. Und wie ist das mit der Verwerfung durch Gott? Das vermisse ich hier beim Paulus. Der spricht nicht davon. Er spricht nicht davon, dass Menschen verworfen werden. Davon spricht Paulus gerade nicht. Für ihn ist das kein Thema, wenn es um Lobpreis geht. Stattdessen macht er das andere groß, dass Gott erwählt, dass Gott ein Geschenk macht im vollen Sinne. Ein Geschenk, das man sich nicht erwerben kann. Ein Geschenk, das plötzlich über dich kommt. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass mir jemand etwas geschenkt hat und mich damit völlig überrascht hat. Der hatte sich was bei gedacht. Ich war nicht darauf vorbereitet und trotzdem hat er mir das Geschenk gegeben und ich durfte das annehmen. Gott erwählt, ein Geschenk im vollen Sinne, das nicht berechnet, nicht auf Gegenleistung hofft und auch nicht durch irgendwelche Umstände bedingt ist oder hervorgerufen wird. Und dann erwählt sein durch Gott. Das verbindet das Ganze mit dem Lob Gottes. Denn wer erwählt ist und das weiß und begreift und dankbar annimmt, der wird sich auch so verhalten, wie es einem Beschenkten entspricht. Der wird dieses Geschenk auch zu schätzen wissen. Ich habe mal jemanden sehr enttäuscht, der mich beschenkt hat. Da hat sich jemand was Gutes ausgedacht. Ich koche ja leidenschaftlich gern. Und das wusste jemand. Hat mir also kurz vor Ostern eine Lammbackform geschenkt. Ich war nicht begeistert, weil ich nicht backen kann. Und das habe ich leider auch zum Ausdruck gebracht. Ich habe vorher gesagt, ich mag kein Backen. Und Viertelstunde später bekam ich die Backform geschenkt. Das war schwierig. Das war schwierig. Da hatte sich jemand etwas ausgedacht und ich habe das missachtet an der Stelle. Inzwischen probiere ich so eine Backform aber auch aus. Das heißt, ich lerne das dann auch. Erwählt sein durch Gott. Mit einem Verhalten, das dem Beschenkten entspricht. Erwählt sein durch Gott. Das heißt auch verantwortlich leben vor Gott. So wie es einem beschenkten Menschen entspricht. Das Lobpreis Gottes. Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat, ihn zu loben. Auf ganz vielfältige Weise. Mit Worten, mit Liedern, mit Melodien, mit Gebeten. Noch ein zweites Argument. Ein gutes Argument für den Lobpreis Gottes. Weiter Punkt, Gott adoptiert. Gott adoptiert. Was ist das? Eigentlich ein fremder Begriff. Wir beten ja unser Vater im Himmel. Diese Worte sind schon Ausdruck einer Adoption. Denn ich habe ja einen Vater, einen biologischen Vater. Der lebt zwar nicht mehr, aber ich weiß, wenn ich Fotos schaue oder wenn ich was höre, seine Stimme auf einem Tonband, das wird dann wieder lebendig. Aber hier geschieht etwas anderes mit der Adoption. Menschen werden durch Jesus Christus zu Kindern Gottes, das sagt Paulus. Da geschieht Adoption. Jeder von uns hat so seine Familiengeschichte. Dass wir heute hier sind, jeder einzelne von uns, und leben, ist eine Folge dessen, dass wir Eltern im biologischen Sinne haben. Wir Eltern im biologischen Sinne haben. Wir sind Zeichen der Liebe Gottes, in der Regel auch der Liebe unserer Eltern. Und doch gibt es unterschiedliche Familiengeschichten. Es gibt Familien mit ganz viel Liebe und Verständnis füreinander, wo man sich einig ist und immer wieder abstimmt und miteinander das Leben gestaltet, wo man füreinander da ist, zusammenhält und Fürsorge das Leben prägt. Und dann gibt es auch Familiengeschichten, wo es Böses gibt, wo es Missbrauch gibt, wo es Ängste Gewalt und Zwietracht gibt, die zur Familiengeschichte gehören. Mancher kennt vielleicht auch nur einen Elternteil. Oder mancher hat seine biologischen Eltern auch nie kennengelernt. Und wie ist das mit dem Verhältnis zum eigenen Vater? Da gibt es diesen Übervater, diesen Patriarchen, das absolute Vorbild, an das keiner rankommt. Der Alleskönner und der Supermann. Oder dann gibt es den anderen, diesen Potentaten, den Machthaber, vielleicht auch den Gewalttäter und den Diktator. Auch solche Vaterfiguren gibt es. Mein Vater war Lehrer in einer Sonderschule, wo er mit schwer erziehbaren Schülern zu tun hatte. Er lebte seinen Beruf auch bewusst als Christ. Das wussten die Schüler, die so im Teenager-Jugendalter waren. Ich habe das immer wieder erlebt, dass am Nachmittag Schüler aus seiner Schule bei uns vor der Tür standen und klingelten, weil sie einen Ansprechpartner brauchten. Weil zum Teil Väter nicht ansprechbar waren für die Probleme von jungen Leuten. Und ich habe es mal mitbekommen, dass mein Vater einem Schüler gesagt hat, du kannst Gott als Vater ansprechen. Das hat mein Vater gut gemeint. Aber die Reaktion des Schülers war erschreckend. Er sagte, wenn ich meinen Vater treffe, dann schlage ich ihn tot. Auch solche Reaktionen gibt es. Offensichtlich ist Gott anders. Gott ist anders als menschliche, biologische Väter. Gott ist auch nicht vergleichbar mit unseren Vätern. Ich selbst bin Vater und versuche, ein guter Vater zu sein. Und trotzdem habe ich in dieser Woche Situationen erlebt, wo ich daran gescheitert bin. Durch Ungeduld, durch Stress, durch schlechte Laune. Und Gott ist anders, weil er keine Projektion ist unserer Bilder, die wir von Vätern haben. Ich glaube, dass es deswegen nötig ist, dass Gott adoptiert. Dass Gott Menschen adoptiert und neue Verhältnisse schafft. Die Adoption, von der Paulus schreibt, ist im damaligen Horizont ein juristischer Akt mit allen Konsequenzen. Wenn damals, vor 2000 Jahren, jemand adoptiert wurde, und dieses Wort verwendet Paulus hier ganz konkret, dann wird dieser Mensch Teil einer neuen Familie mit allen Rechten eines legitimen Sohnes oder einer legitimen Tochter. Gleichzeitig werden alle Rechte und Ansprüche der Herkunftsfamilie eingebüßt dabei. Das heißt, wer adoptiert wird, verabschiedet sich komplett von seiner Herkunft und seinen Rechten und Pflichten. Das reicht sogar so weit, dass wenn ein Mensch Schulden hat, es wurden teilweise auch erwachsene Volljährige adoptiert, dass Menschen, die Schulden hatten und Verpflichtungen hatten, aus der Zeit vor der Adoption, dass diese Schulden und Verpflichtungen getilgt wurden nicht mehr angerechnet. So radikal war Adoption. Das wäre wie, wenn die Vergangenheit ausgelöscht ist, wenn wirklich etwas Neues beginnt. Das heißt, wenn Gott Menschen adoptiert und zu seinen Kindern macht, dann beginnt etwas radikal Neues. Gott ist nicht darauf aus, unsere Familien zu zerstören. Familie ist ein ganz hoher Wert. Auch für die, die als Single leben, auch die haben Familie in ihren Konstellationen. Gott ist nicht auf Zerstörung von Familien aus, sondern er möchte befreien von dem, was unfrei macht und bindet und ein neues, klares Verhältnis zu Gott schaffen. Wenn wir ein Taufseminar haben, dann weise ich immer wieder darauf hin, die Leute, die über Taufe nachdenken, ist das für mich jetzt dran? Wo komme ich her? Was habe ich bis jetzt gelernt und begriffen rund um den Glauben? Ich sage jedes Mal, Glauben ist etwas zum Selberglauben. Glauben ist etwas zum Selberglauben. Denn vieles hat uns zwar geprägt und hat auch Einfluss auf unseren Glauben und unsere Geschichte, auch auf unseren Unglauben. Aber selber Glauben heißt, sich adoptieren lassen durch Gott, sein Kind werden durch Glaube und Taufe da etwas Eigenes entscheiden. Und so verändert Gott ein Leben radikal. Das ist doch ein Argument für den Lobpreis Gottes, dass Gott etwas ganz Neues schafft und wirklich uns in ein neues Rechtsverhältnis setzt. Argument Nummer 3, Gott erlöst und vergibt. Das ist eigentlich für Leute, die regelmäßig die Gottesdienste besuchen und im Kontext einer Gemeinde aufwachsen, selbstverständlich. Gott erlöst und vergibt, wissen wir. Interessant ist, dass das in der Mitte dieses langen Hymnus steht. Direkt in der Mitte dieses unendlich langen Satzes steht das, mit Erlösen und Vergeben. Der römische Schriftsteller Seneca, der hat mal gesagt, er sei ein Homo non tolerabilis. Also ein unerträglicher Mensch. Das war eigentlich ein sehr kluger Mann, der gebildet war, der viele Beziehungen hatte, der hoch angesehen war. Aber er sagt von sich selbst, ich bin ein Homo non tolerabilis. Ich bin ein unerträglicher Mensch. Und er sagt aber auch in dem Zusammenhang, es ist eine Hand nötig, die den Menschen emporhebt. Und er war schon ganz oben. Er war der Star seiner Zeit. Aber er sagt, es braucht eine Hand, die den Menschen emporhebt. Und da kommt für uns Jesus Christus ins Spiel, der also ständig seine Hand ausgestreckt hält. Längst bevor wir das überhaupt bemerkt haben. Das hat was mit dieser Erwählung zu tun. Die Hand Jesu Christi ist schon längst bereit. Er will uns von einer Last befreien, von der wir uns selbst nicht befreien können. Und der Erlösung? Ja, das ist eine Freigabe gegen Lösegeld. Wo Gott uns frei macht von Mächten und Gewalten, von Süchten und Zwängen, von Abhängigkeiten, die uns längst klar sind, aber die uns letztlich zerstören werden. Frei werden von uns selbst, unseren Zwängen. Dieses Lösegeld zur Erlösung ist übrigens keine Bagatelle, sind keine Peanuts, wie der Chef der Deutschen Bank mal sagte. Der sprach damals von Riesenbeträgen. Lösegeld ist keine billige Gnade, auch kein Schnäppchen, was man so mitnimmt, auch keine Devotionalie, die man erwirbt, sondern es hat einen Preis, Blut Christi. Das ist der Preis der Erlösung. Wir werden im Abendmahl heute daran denken. Wo Taufe und Abendmahl Symbole sind für den Preis, der für uns gezahlt wurde, den Gott zur Erlösung bereits bezahlt hat. Ich habe es neulich mal erlebt, dass ich mit guten Freunden im Restaurant gegessen habe. Es war eigentlich an mir, einzuladen. Und wir haben das genossen, Kaffee und Kuchen und an einem schönen Ort. Das war richtig toll. Und zwischendurch, da ging einer unserer Freunde dann mal hinein ins Lokal. Ich dachte, na ja, der wird das Häusel aufsuchen. Mir ist dann aber klar geworden, was eigentlich passiert ist. Denn als ich die Rechnung zahlen wollte, hieß es, die sei schon bezahlt. Jemand hatte diese Rechnung bezahlt und das abgelöst, was ich eigentlich schuldig war. Hatte ich jetzt ein schlechtes Gewissen? Immerhin habe ich das ja genossen. Wollte es ja auch bezahlen. Tja, die Frage, wem dieser Preis gezahlt wurde, trat aber in dem Moment in den Hintergrund. Entscheidend war das Ergebnis des Geschehens. Wir hatten eine gute Zeit miteinander. Es war jemand, der bezahlt hat. Vor Gott ist das genauso, dass die noch offene Rechnung unserer Schuld bezahlt ist. Und davon erfahren wir zum Beispiel, wenn wir Abendmahl feiern. Das macht das nochmal schmackhaft zum Spüren. Und das kann man dankbar und voller Freude annehmen. Auch im Umgang mit Schuld. Schuld ist ja keine Bagatelle. Aber die Vergebung unserer Schuld bedeutet nicht die Geringschätzung unserer Schuld, sondern was da geschieht, ist die Trennung des Sünders von den Sünden. Also ein Herrschaftswechsel von den Mächten und Gewalten, die uns eigentlich kaputt machen. Unter die Macht Gottes. Ein viertes Argument zum Lobpreis Gottes. Gott versiegelt. Gott versiegelt. Da musste ich daran denken, mein Kauf meiner ersten Stereoanlage. Ich hatte lange daraufhin gespart, um diese schöne Kombination kaufen zu können. Die von einem Paket eingepackt. Und ich wollte das gerade mitnehmen zum Bezahlen. Da kam der Verkäufer und riss das Paket auf. Ich dachte, was geschieht hier? Was machen Sie da? Was hat er gemacht? Er hat geprüft, ob das Siegel der Verpackung vorhanden ist und unverletzt ist. Ich fragte nach dem Grund, ob das immer so sei. Und er sagte, ja, er macht das seit kurzem so. Denn vor kurzem sei es passiert, dass ein Kunde diese gleiche Kombination gekauft hätte und als er die geöffnet hätte, wäre keine Stereoanlage drin gewesen, sondern einige Ziegelsteine im gleichen Gewicht. Also ist ein Betrug aufgesessen. Das Siegel fehlte. Es sah nur so aus, als ob da was drin sei, was wertvoll ist. Waren aber Ziegelsteine. Vielleicht konnte man davon ein bisschen am Haus bauen. Ein Siegel ist offensichtlich unverzichtbar. Es hat eine Schutzfunktion. Es bestätigt die Echtheit und auch die Unversehrtheit einer Sache. Darüber hinaus bestätigt das Siegel, dass tatsächlich der Inhalt von dem Absender stammt, wenn es unbeschädigt ist. Also wer Originalsoftware kauft und nicht kopiert, der wird feststellen, dass bei der Originalsoftware immer ein Siegel dran ist, bei der hochwertigen. und wo ein Hologramm drin ist, wo man also, wenn man es betrachtet, sieht, ob das echt ist und keine Fälschung. Siegel versichert, dass das, was drin ist, tatsächlich von dem Absender stammt und dass es unbeschädigt ist. Sein Echtheitszertifikat zeigt an, von wem etwas stammt und wem es eigentlich gehört, wenn man eine Lizenz für Software damit erwirbt. Und so lohnt es sich, darauf zu achten, ob das Siegel unverletzt ist, ein Siegel vorhanden ist. Denn nur das garantiert Schutz und Echtheit. Und Paulus schreibt das so, er sagt, in Christus seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. In Christus seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. Das heißt, wer gläubig ist, und Paulus verwendet dieses Bild vom Siegel, der wird Gottes Eigentum. Echt, authentisch. Da ist ein Eigentümerwechsel gewesen. Und dieses Siegel bestätigt, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Es macht auch deutlich, dass niemand, kein Mensch, keine Ideologie, keine bestimmte Glaubensrichtung, keine Kirche oder Sekte Anspruch auf mein Leben hat. Auch das ist mit diesem Siegel bestätigt. Jesus Christus ist mein Herr und Gott. Der Heilige Geist macht mir das deutlich, deswegen dieses Siegel. Der Heilige Geist ist wie ein Siegel, das anzeigt, wem mein Leben gehört. Meine ganze Existenz. Ein Zeichen, dass ein Mensch Gott gehört. Und der Heilige Geist macht uns Gott auch erfahrbar. Macht uns fähig zu leben, statt gelebt zu werden. Gibt uns Orientierung und Wegweisung, leitet auch zur Umkehr, wenn ich mich irgendwo desorientiert oder verrannt habe. Er macht uns stark, handlungsfähig. Er schenkt Gaben und Begabung. Deswegen schaut doch bitte mal hin bei der Wahl jetzt zur Gemeindeleitung. Da sind Menschen, die ihre Gaben offenlegen. Das ist wichtig, dass wir hinschauen, was der Geist Gottes Menschen schenkt und sie zum Dienst befähigt. Und er vergewissert uns unseres Glaubens. Wenn ich nicht mehr glauben kann, dann macht der Heilige Geist das für mich wieder möglich. Und ein letztes Argument, Argument Nummer 5. Gott garantiert etwas. Der Heilige Geist wird von Paulus beschrieben als Unterpfand zu unserer Erlösung. Unterpfand ist ein Wort, was ich selten gebrauche, wo ich erstmal überlegen muss, was steckt dahinter. Aber was ein Unterpfand ist, dadurch wird die Erfüllung eines Versprechens garantiert. Ein Unterpfand ist wie eine Anzahlung, die geleistet wird, die erste Rate, der Teilbetrag, eine Vorauszahlung als Garantie dafür, dass der Rest in angemessener Zeit dann auch noch gezahlt werden wird. Wenn der Heilige Geist damit verglichen wird, dann ist es wie eine Aussicht auf unsere Erlösung, darauf, dass wir Eigentum Gottes werden und es gleichzeitig schon sind. Sind wir es? Ja, wir sind es. Wir sind erlöst und befreit. Und gleichzeitig sind wir auch sein Eigentum, wir sind auch Kinder Gottes. Schon jetzt und gleichzeitig noch nicht. Das ist so die Dialektik des christlichen Glaubens, dass wir zwischen den Zeiten leben. Dass wir jetzt schon etwas davon wissen und daran glauben, dass Jesus Christus unser Herr ist. Aber er wird uns auch nach unserem Leben hier als der Herr über Leben und Tod begegnen. Der Heilige Geist garantiert uns das. Der steht dafür ein, dass wir erwählt sind, adoptiert sind, erlöst sind und auch versiegelt sind, um dieses Bild zu gebrauchen. Wenn das nicht gute Argumente für den Lobpreis Gottes sind, Paulus endet schließlich damit, dass er sagt, dazu hat uns Gott bestimmt, zum Lob seiner Herrlichkeit, dass unser Leben zu seinem Lob geschieht. Voraussetzungen dafür, dass das möglich ist, können wir nicht schaffen. Aber Gott hat sie längst geschaffen und wir können sie ergreifen. Und damit wird unser Leben dann auch ganz normal und im Alltag zu einem Gottesdienst, wenn es alle Bereiche unseres Lebens berührt. Die Arbeit, das Spiel, die Freizeit, die Familie, die Freundschaften, die Beziehungen, wenn man das einfach ganz normal zum Lobpreis Gottes gestaltet. Einfach in der Gewissheit, Gott geht mit und sein Geist leitet uns an. Nicht selbstzufrieden in dem Sinne, ich weiß wohl, dass ich Fehler habe, aber daran kann ich nichts ändern. Sondern eher voller Zuversicht. Ich weiß wohl, dass ich Fehler habe, aber Gott hat mich erwählt, weil er mich liebt. Ich weiß wohl, dass ich Fehler habe, aber Gott hat mich adoptiert und in seine Gemeinschaft gestellt. Ich weiß, dass ich Fehler habe, aber Gott hat mich erlöst und einen extrem hohen Preis bezahlt. Und daran darf ich mich heute wieder erinnern lassen, wenn ich Abendmahl feiere. Ich weiß, dass ich Fehler habe, Aber Gott schenkt mir jetzt schon seinen Heiligen Geist als Garantiesiegel dafür, dass mein Leben ganz Gott gehört. Ich glaube, das sind gute Argumente für den Lobpreis Gottes. Ich möchte mit dem Vers schließen, mit dem die Lesung heute begonnen hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. So sind wir durch Gott gesegnet. Amen.